Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview der HKCM mit dem Mann, mit dem ich schon seit einigen Jahren Interviews führe, die teilweise schon die 2-Millionen-Marke geknackt haben. Herrn General Kujat, herzlich willkommen auch Sie.
Freue mich. Hallo.
Herr General, ich möchte Sie ganz kurz unseren Gästen vorstellen. Heute spreche ich mit dem Generalinspekteur Harald Kujat, der sowohl der ranghöchste Soldat der Bundesrepublik war, auch als der ehemals höchste NATO-General. Und wir sprechen heute über die aktuelle Lage und den Ausblick im Ukraine-Krieg. Denn, Herr General, wir haben ja gesehen, in den Medien, gerade bei Welt-TV, wird das sehr prominent gezeigt in den letzten Wochen. Da sehen wir den Eindruck auf jeden Fall, der der deutschen Bevölkerung mitgegeben wird, dass an sich die Russen im Begriff sind, diesen Krieg zu verlieren, dass es sich wieder gewendet hat, das Blatt auf Seiten Selenskys, der Ukraine, effektivste Angriffe geflogen werden gegen Moskau, Moskau brennt, jeden Tag Drohneneinschläge und man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Russen total verzweifelt sind und aktuell nicht mehr weiter wissen, wie damit umzugehen ist. Wie realistisch, möchte ich Sie fragen, ist es, dass Russland diesen Krieg jetzt noch verliert und auf der anderen Seite die Ukraine den Krieg gewinnen kann?
Na, wir haben in der Vergangenheit ja mehrfach gehört, in den westlichen Medien gelesen, dass sich eine Wende in diesem Krieg abzeichnet, dass die Ukraine erhebliche Fortschritte macht, Geländegewinne erzielt und sich sozusagen das Blatt wendet zugunsten der Ukraine. Das heißt also, der entscheidende Punkt ist, die entscheidende Frage ist, gelingt es der Ukraine, eine strategische Wende zu ihren Gunsten tatsächlich zu erreichen? Das heißt, ist sie in der Lage, die verlorenen Gebiete zurückzugewinnen? Ist sie in der Lage, die russischen Streitkräfte aus dem Land zu drücken? Diese Frage muss man ganz klar mit Nein beantworten. Wir sind im Augenblick in einer Situation, dass sich auf dem Gefechtsfeld, am Boden sozusagen, eine gewisse Stagnation eingestellt hat. Ich werde auch gleich erklären, warum das so ist. Und die Ukraine versucht nun durch Angriffe tief in den russischen Raum, vor allen Dingen gegen Ziele der Energieversorgung, aber auch gegen zivile Ziele. Also gestern beispielsweise, oder vorgestern war es, wurde ein Bus in der Region Belgorod angegriffen mit 4 Frauen, die getötet wurden, einem Kind und über 20 Verletzten. Also wir sehen hier eine Ausweitung, nicht nur im Hinblick auf die Reichweite dieser Angriffe, sondern auch auf die Ziele. Aber man muss dazu feststellen, ein Durchbruch kann auf diese Weise nicht erzielt werden. Ich muss aber auch vielleicht erklären, warum das so ist. Der Grund dafür, dass diese Angriffe erfolgreich sind, liegt darin, dass von den Vereinigten Staaten nach wie vor ein KI-System, eine KI-Software geliefert wird von der Firma Palantir, die in der Lage ist, Aufklärungsdaten, Zieldaten, alle Dinge, die gebraucht werden, um Ziele effektiv zu bekämpfen, fusioniert und so den Einsatz durchaus effektiver macht. Und das ist auch in der Tat der Fall. Es ist schon so, dass diese Angriffe deutliche Wirkung auch in Russland zeigen, insbesondere auch bei der Bevölkerung. Die andere Komponente, die Hardware für die Drohnen, die technologisch anspruchsvoll wird, in überwiegendem Maße von europäischen Firmen geleistet. Das heißt also, aus russischer Sicht ergibt diese Kombination eine Unterstützung der Ukraine in einem Maße, der ganz völkerrechtlich vielleicht in einer Grauzone ist, aber hochpolitisch ist in der Form einer direkten Beteiligung des Westens an diesem Krieg. Und das führt dazu, dass die Ukraine nun auch unter dem Druck russischer Angriffe zu leiden hat, dass Russland in den letzten Wochen die Angriffe auf Munitionsfabriken, auf Fabriken, die Drohnen herstellen, und zwar intensiviert hat in einem Ausmaß, wie das bisher eher nicht der Fall war. Wir sehen also eine deutliche Eskalation von beiden Seiten, aber eine Wende in der Form, dass die Ukraine nun tatsächlich in der Lage wäre, Russland zu besiegen, wird dadurch nicht erreicht. Was könnte aber dadurch erreicht werden? Wir wissen, dass auch in der russischen Bevölkerung, die russische Bevölkerung unter diesen Angriffen zu leiden hat. Wir wissen auch, dass die russischen Militärs mit dieser Entwicklung überhaupt nicht einverstanden sind, dass sie der Auffassung sind, der Krieg hätte längst beendet werden können. Wir müssen nur jetzt auch konventionell so hart zuschlagen, das können wir, dass der Krieg innerhalb weniger Wochen vorbei ist. Das heißt, es wird auch ein Druck erzeugt auf die politische Führung, auf Putin. Und die Frage ist, wohin führt das? Das Risiko ist eben sehr groß, dass hier die russische Toleranzschwelle, die relativ hoch ist im Vergleich zur westlichen Eskalationsstrategie, überschritten wird und Russland dann auch sozusagen aus russischer Sicht gegen das ukrainische Hinterland in Europa vorgeht, das diese Angriffe ermöglicht. Das ist eine gefährliche Situation, die sich hier anbahnt. Und es gibt Anzeichen dafür, dass Russland seine Strategie am Boden, aber auch grundsätzlich ändern wird in der Zukunft. Aber darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen.
Ich meine, jetzt haben Sie gesagt, es gab mehrere Schläge gegen Munitionsfabriken und da kam es ja auch jetzt zu einer, sagen wir mal, merkwürdigen Situation. Ich spreche damit die Situation um den US-Senator Lindsey Graham an. Der war vor rund 2 Wochen zum 10. Mal in der Ukraine, wo er zum einen Wladimir Zelensky besuchte und zum anderen eine Rüstungsfabrik des ukrainischen Drohnenherstellers Skyfall. Und kurze Zeit später wurde diese Fabrik von russischen Drohnen angegriffen und scheinbar komplett zerstört. Und der US-Senator soll wiederum kurze Zeit nach seiner Rückkehr in die USA in einem unerwarteten Aortenriss verstorben sein. Da gab es ja weltweit zum einen negative Aussagen, zum anderen viele Leute, die einen positiven Nachruf auf Lindsey Graham hatten. Manche sehen in ihm einen absoluten Kriegstreiber, andere wiederum ja, sind eben Befürworter. Jetzt gibt es aber diese Spekulationen, dass der US-Senator bei diesem Angriff, weil das scheinbar relativ nah beieinander lag, bei diesem Angriff von den Russen möglicherweise getötet worden ist. Und es soll auch einige Pentagon-Angehörige geben, die diese Version teilen. Was wissen Sie darüber? Haben Sie da irgendwie Informationen?
Nein, ich habe keine Informationen dazu und ich beteilige mich auch nicht an Spekulationen. Aber es gibt sicherlich Ärzte, die beurteilen können, wodurch ein Aortariss entsteht und ob da ein unmittelbarer Zusammenhang besteht.
Grundsätzlich würden Sie es, angenommen, das wäre so, würden die Amerikaner das da nicht komplett breit auf der gesamten Medienlandschaft verkünden und sagen, guckt mal hier, die haben einen von uns getötet, anstatt darüber zu schweigen?
Na, wir sehen ja jetzt gerade, wie Präsident Trump reagiert hat darauf, dass einige amerikanische Soldaten durch einen iranischen Angriff getötet wurden. Also was Sie andeuten, das unterschreibe ich 150%ig. Natürlich würde das eine Welle der Entrüstung auslösen in den Vereinigten Staaten und es würde sicherlich auch dazu beitragen, dass sich die amerikanische Politik in diesem Ukraine-Krieg ändert.
Herr General, jetzt ist es ja so, in den deutschen Leitmedien wurde Putin gerade zum Anfang und zur Mitte des Konfliktes immer als der Hardliner schlechthin, der Kriegstreiber, der die gesamte Ukraine vernichten möchte, bezeichnet, als Teufel, als Hitler, alles dutzendfach. Wir sehen jetzt aber, wenn wir mal die Leute um ihn herum im Dunstkreis sehen, dass an sich doch eigentlich er eher der Besonnene ist. Sie sprachen gerade schon davon, dass die Toleranzschwelle an sich höher ist bei den Russen als in den westlichen Ländern. Und wenn wir beispielsweise einem Wladimir Solowjow, dem Chefpropagandisten des Kreml, zuhören, der ja mit Roger Köppel mehrere Gespräche geführt hat, und der ganz offen sagt, an sich hätten wir euch, so ist seine Aussage, mit die Europäer schon längst atomar vernichten sollen. Und er sprach auch davon, wir müssten schon bis Portugal durchmarschiert sein. Das sind natürlich jetzt alles so, sag ich mal, aufrührerische Propaganda-Aussagen. Aber ist es nicht so, dass um Putin herum Leute sind, die viel härtere, drakonischere Maßnahmen gegen Europa fordern als Putin selbst?
Absolut, absolut. Das ist ja auch der Punkt, den ich versucht habe zu machen. Der Druck auf Putin wächst. Der wächst deshalb, weil Putin äußerst rational agiert, sehr zurückhaltend ist und vor allen Dingen, weil er nicht beabsichtigt oder ich würde es sogar anders sagen, weil er verhindern will, dass aus diesem Krieg um die Ukraine ein großer europäischer Krieg wird. Aber der Punkt, den Sie machen, führt mich jetzt zu einer Aussage. Sie mögen die vielleicht als zynisch empfinden, aber ich sehe es so. Sehen Sie, wir eskalieren ständig. Das heißt, wir eskalieren, jetzt eskalieren die Russen auch, indem sie zurückschlagen. Die Russen werden möglicherweise im September weiter eskalieren, indem sie eine Generalmobilmachung durchführen. Die Russen werden sicherlich auch, das ist mein Eindruck, ihre ursprünglichen Kriegsziele erweitern über die vier Regionen, also die beiden Donbass-Regionen und Saporischschja und Cherson hinaus, indem sie Sumy insbesondere angreifen und besetzen wollen, um dort einen Sicherheitskorridor zu schaffen. Das ist eine Folge des ukrainischen Angriffs auf die Kursk-Region, auf den Reaktor in Kursk. Und sie Nach meiner Auffassung besteht auch das Risiko, dass sie gegen Odessa vorgehen werden. Da bin ich nicht ganz sicher, aber das ist durchaus möglich. Das zeigen auch die intensivierten Angriffe in den letzten Tagen. Das Entscheidende ist aber, dass diese ständige Eskalation und wir, der Westen, also die Europäer insbesondere, wir eskalieren doch aus einer Situation der Schwäche heraus. Was passiert denn? Welches ist unser Plan B? Für den Fall, dass Russland sagt, und Lavrov hat das ja mehrfach schon betont, im Grunde werden wir vom Westen, von der NATO angegriffen und die Ukraine ist der Prellbock. Das ist so hat er das kürzlich formuliert. Was passiert denn? Was tun wir denn, wenn Russland nicht nur die Angriffe jetzt auf ukrainische Rüstungsfirmen und auf die Ukraine insbesondere, also die Luftangriffe intensiviert, sondern wenn sie diesem Ratschlag der Hardliner, auf die Sie eben hingewiesen haben, folgen und sagen, wir müssen jetzt sozusagen an die Wurzel des Übels gehen, nämlich an diejenigen heran, die müssen wir bestrafen, die diese Angriffe auf uns ermöglichen. Und da gibt es sogar Aussagen schon, es sind sogar schon Ziele genannt worden. Was passiert, wenn ein konventioneller Angriff beispielsweise auf ein Ziel in Deutschland oder Großbritannien erfolgt? Was tun wir? Gibt es einen Plan B? Den gibt es nicht. Das heißt also, der aggressive Putin, der Kriegsverbrecher, der dieses Land angegriffen hat, der ist eigentlich derjenige, von dem wir hoffen, dass er weiter rational agiert und dieses, was ich eben beschrieben habe, nicht tut. Das ist doch eine schizophrene Haltung, die wir einnehmen. Auf der einen Seite verteufeln wir Putin, auf der anderen Seite liegt unser Schicksal sozusagen in seiner Hand und wir hoffen oder wir vertrauen darauf, dass er rational, zurückhaltend und besonnen reagiert. Das ist keine Politik. Das ist Fatalismus, weil wir gar nicht berechnen können, wie die Lage sich weiterentwickelt und ob nicht doch irgendwann einmal der Point of No Return erreicht wird, an dem auch Putin sagt, so, nun ist genug und nun müssen wir zurückschlagen und müssen die bestrafen, die diese Angriffe ermöglichen. Ich verstehe diese Politik nicht, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und ich gehe auch davon aus, dass viele Bürger in unserem Land nicht verstehen, erstens, wohin das führt und zweitens, was das für uns bedeuten kann.
Ganz klar. Und da möchte ich Ihnen auch mal eine Frage stellen, Herr General, die ich bin mir sicher, sich ganz, ganz viele Zuschauer stellen, seit einigen Jahren, ich mir immer wieder. Und Sie sind da vielleicht beflissen, darauf mal zu antworten. Von Anfang an wurde ja behauptet, die Russen wollen die Ukraine und damit das ukrainische Volk vernichten. Also einen Vernichtungsfeldzug, wie ihn beispielsweise die Wehrmacht gegen Russland damals geführt. Da kann man ja wirklich von einem gegenseitigen Vernichtungsfeldzug sprechen. Man hat die Gefangenen oftmals direkt exekutiert, man hat den Kampf in absoluter Härte geführt. So, wenn das aber so ist, wenn wir das jetzt beim Wort nehmen, was uns die deutschen Medien sagen, Putin möchte die Ukraine vernichten. Warum zum Teufel lässt er die Ukraine stehen und der Selenskyj kann dort Ursula von der Leyen am Bahnhof empfangen und sämtliche Politiker laufen durch die Stadt und laufen durch die Parks? Ich erinnere mich damals noch an Frau Baerbock, die mit Herrn Klitschko durch einen Park in Kiew gelaufen ist. Also als Zivilist in meiner beschränkten Wahrnehmung, wenn ich ein Land vernichten möchte, dann vernichte ich als allererstes die Hauptstadt Kiew, lass dort einmal ein Bombengeschwader drüber, dass der Selenskyj nicht mal mehr aus dem letzten Loch pfeift. Wie kann es denn sein, dass der nach wie vor, obwohl ja die einen Vernichtungskrieg führen, der sich normal ich weiß nicht, ob er sich normal bewegt, sicher nicht, aber in Kiew ein normales Leben möglich ist, zum größten Teil.
Also wenn jemand einen Vernichtungskrieg sehen will, sehen, wie ein Vernichtungskrieg aussieht, dann muss er jetzt in den Mittleren Osten schauen. Das ist genau das, was Sie eben beschrieben haben. Und so ist das ja auch vom amerikanischen Präsidenten angekündigt worden. Oder Sie können auch, wenn Sie etwas zurückschauen in die Vergangenheit, dann sehen Sie, wie deutsche Städte angegriffen wurden und in Schutt und Asche gelegt wurden. Das ist ein Vernichtungskrieg. Man muss, glaube ich, beginnen mit dem, was die eigentliche Zielsetzung war. Und dann komme ich beantworte ich Ihre Frage. Es ist kein allgemeiner Krieg am 24. Februar 2022 gestartet worden, der dazu dienen sollte, die Ukraine zu erobern. Und dann, wie das häufig bei uns auch dargestellt wird, die Ukraine sozusagen als Sprungbrett zu benutzen, um die NATO, um Westeuropa anzugreifen. Die Russen haben eine Invasion mit etwa 170.000 Mann gemacht. Die ukrainischen Streitkräfte waren deutlich stärker, waren 8 Jahre lang modern ausgerüstet und ausgebildet worden vom Westen und waren deutlich schlagkräftiger. Die Russen sind auf Kiew vormarschiert und das Ziel war, die ukrainische Regierung abzusetzen und den Präsidenten durch einen russlandfreundlichen Präsidenten zu ersetzen. Das hat übrigens der ukrainische Präsident Selenskyj vor einiger Zeit selbst erklärt. Er hat nämlich gesagt, wenige Tage nach dem Angriff Russlands kam jemand zu mir und sagte, Sie müssen jetzt zurücktreten, Ihr Nachfolger steht bereit. Und wer war das? Das war Medvedchuk, der ehemalige Oppositionsführer in der Vechowa Rada. Selenskyj hat das abgelehnt. Es zeigt aber eindeutig, worum es den Russen eigentlich ging. Und das können Sie auch aus der Art der Operationsführung erkennen. Die russischen Streitkräfte sind aus einer Manöveraufstellung praktisch einmarschiert, nicht in einem Angriff auf breiter Front, sondern haben dabei auch erhebliche Verluste erlitten übrigens, weil sie den Widerstand unterschätzt hatten. Und nur wenige russische Streitkräfte waren zuvor, Fallschirmjäger waren abgesprungen, um strategische Ziele wie Flugplatz und Ähnliches zu besetzen. Es ging also darum, die Regierung auszutauschen. Das war der entscheidende Punkt. Die ukrainischen Streitkräfte, die zu einem Großteil im Südwesten konzentriert waren, was Russland übrigens als Angriffsvorbereitung auf den Donbass interpretiert hat, waren in der Lage, sich sehr schnell auf diese Situation einzustellen, sind auch zum Gegenangriff übergegangen. Aber die Russen haben selbst auch den Rückzug, beides angetreten, beides kam zusammen. Und sie haben sich zurückgezogen in diese 4 Regionen, die ich vorhin erwähnt habe, und haben dort eine starke strategische Verteidigung aufgebaut. Die sogenannte Surowikin-Linie, benannt nach dem russischen General Surowikin, mit tief gestaffelten Befestigungen und Minen und haben sich eingegraben. Das heißt, und dann begann im Grunde sozusagen der eigentliche Krieg, in dem die Ukraine versucht hat, diese Verteidigungslinie zu durchbrechen. Ich denke jetzt an die große Offensive im Jahre 2023. Da waren die Operationspläne von britischen und amerikanischen Offizieren ausgearbeitet worden und etwa 10 Brigaden, rund 50.000 Ukrainer waren im Westen, überwiegend in Deutschland im Übrigen, ausgebildet und ausgerüstet worden und sollten nun mit diesem starken Stoßkeil von 50.000 Mann die Verteidigungslinie durchbrechen in Richtung Mariupol. Der damalige Oberbefehlshaber, ukrainische Oberbefehlshaber, war mit diesem strategischen Ansatz nicht einverstanden, weil er offensichtlich, weil er befürchtet hat, dass eine Konzentration in einem Bereitstellungsraum von 50.000 Mann ein ideales Angriffsziel für die Russen wäre. Er hat also drei Stoßkeile gebildet. Das hat mit dazu beigetragen, dass diese Offensive fehlgeschlagen ist. So, jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt Ihrer Frage. Nur das nur als sozusagen als Vorbemerkung. Wenn Russland tatsächlich die Ukraine vollständig erobern wollte, dann müsste das Kräftedispositiv wesentlich größer sein. Und es käme noch Folgendes hinzu. Wir wissen ja aus der Zeit der Sowjetunion, in der DDR waren rund 300.000 Soldaten stationiert, um und an den anderen Warschauer Paktstaaten ebenso, um dieses Brudervolk in der DDR ruhig zu halten. Jetzt rechnen Sie sich einmal aus, was das bedeutet für die Ukraine, wie viele Soldaten die Russland einsetzen müsste, um die Ukraine vollständig zu besetzen, was das an Aufwand, an wirtschaftlichen und finanziellen Aufwand bedeuten würde. Ich glaube, Russland hat die Lehren aus der Implosion des Warschauer Paktes und der Sowjetunion gelernt. Es war nämlich nicht die Überlegenheit des Westens, sondern es waren die wirtschaftlichen Folgen eines überdehnten Landes, das die Vasallenstaaten im Warschauer Pakt unter Kontrolle halten musste, mit einem enormen wirtschaftlichen und finanziellen Aufwand. Also alle diese Fakten sprechen dagegen, dass die Ukraine von Anfang an dass Russland von Anfang an die Ukraine erobern wollte. Im Übrigen, das sollte man der Vollständigkeit halber noch erwähnen, diese Angriffsabsichten auch auf Westeuropa, die immer wieder kolportiert werden bei uns, werden von der amerikanischen Regierung nicht geteilt, sondern in allen Bedrohungsanalysen, die jeweils im März erscheinen, wird darauf hingewiesen, dass Russland weder die Absicht noch die Fähigkeiten hat, und beides zusammen ergibt ja erst die Bedrohung, weder die Absicht noch die Fähigkeit hat, den Westen anzugreifen. Und der amerikanische General, Oberbefehlshaber des Strategic Commands Operations in Mons in Belgien, hat auf die Bemerkung, dieses sei ja auch, diese Angriffsabsicht Russlands sei ja sozusagen NATO-Position, reagiert, indem er gesagt hat, vor 2 Wochen etwa, ich habe alle nachrichtendienstlichen Analysen gelesen und Russland hat nicht die Absicht, den Westen anzugreifen.
Das ist ja unglaublich, aber Herr Kujat, das bedeutet, Roderich Kiesewetter, Frau Strack-Zimmermann, die wahrscheinlich schon im Schlaf mantraartig das wiederholen, die immer sagen, der Russe würde irgendwann in Berlin stehen und die kommen und greifen uns alle an. Selbst die Amerikaner sagen, das stimmt gar nicht.
Nein, das stimmt nicht. Die Amerikaner sagen, also gehen Sie zurück auf die Bedrohungsanalyse 2024. Da ist das sehr, wird das sehr deutlich gesagt. In der derzeitigen Bedrohungsanalyse wird überhaupt nur allgemein auf die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und Russlands hingewiesen. Und das auch von der Sache her. Sehen Sie, wenn gesagt wird, die NATO, das ist ja nicht nur unsere Position, sondern es ist auch die NATO-Position, also die Position aller Mitgliedstaaten, dann ist das schon deshalb falsch, weil die NATO über keine eigenen Erkenntnismöglichkeiten verfügt, sondern die Bedrohungsanalyse der NATO setzt sich zusammen aus den einzelnen Bedrohungsanalysen, die die Mitgliedstaaten der NATO zur Verfügung stellen. Und da die Vereinigten Staaten mit ihren 7 Nachrichtendiensten und ihren überragenden Aufklärungskapazitäten natürlich über die besten Erkenntnismöglichkeiten verfügen, nimmt die amerikanische Bedrohungsanalyse natürlich einen Sonderplatz ein, hat den größten Einfluss auf die Gesamt-NATO-Bedrohungsanalyse. Und von daher ist es völlig logisch, dass der strategische Oberbefehlshaber Operations gesagt, ich habe das alles gelesen, ja, aber diese Absicht Russlands besteht nicht. Damit wird ja im Grunde genommen der gesamten Argumentation, die wir hier hören, der Boden entzogen. Nicht? Es gibt ja Leute, die sagen, morgen schon könnte, es gab ja sogar jemanden, der letztes Jahr gesagt hat, dies ist der letzte Sommer, ja, der letzte Friedenssommer. Es gibt also alle möglichen Spekulationen und teilweise überbieten sich ja die Experten darin, den Angriffsbeginn Russlands immer weiter vorzuverlegen. Der Grund dafür, warum wir eine andere Position einnehmen als die Vereinigten Staaten, ist für mich nicht schlüssig. Aber es kann natürlich damit mit zwei Dingen zusammenhängen. Das erste ist, wenn wir dies nicht täten, würden wir ja unser Verhalten in den letzten 4,5 Jahren gegenüber der Ukraine, wo wir immer gesagt haben, die Ukraine verteidigt unsere Freiheit und unsere Sicherheit, das würden wir ja damit diskreditieren. Man muss also bei dieser falschen Argumentation bleiben, sonst wird man nicht mehr für ernst genommen. Völlig klar. Das Zweite ist, das betrifft insbesondere Deutschland. Deutschland hat 2011 eine Reform der Bundeswehr durchgeführt, die Neuausrichtung der Bundeswehr. Und Neuausrichtung bedeutete, weg von der Landes- und Bündnisverteidigung hin nur noch zu Auslandseinsätzen. Ein ganz glasklarer Verfassungsbruch. Und bis heute waren wir ja nicht bereit und in der Lage, diesen Verfassungsbruch zu heilen. Eigentlich bräuchten wir gar keine Bedrohung, denn die Verfassung sagt, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das heißt, wir müssen auch in der Lage sein, das, was die Verfassung von einer Regierung fordert, zu leisten. Das reicht nach meiner Auffassung völlig aus. Im Übrigen wurde 2011 gesagt, damit argumentiert, dass sich das Verhältnis zu Russland sehr positiv entwickelt habe, sich weiter stabilisieren würde und ein Angriff auf Europa bzw. auf Deutschland wörtlich nach wie vor unwahrscheinlich sei. Also das war 2011, ja. 2011 war nach dem NATO-Gipfel in Bukarest, wo bereits versucht wurde von amerikanischer Seite Georgien und die Ukraine in die NATO einzuladen.
Mhm. Herr General, jetzt gibt es da noch so einen anderen Fall, der sehr stark in den Schlagzeilen war. Ich spreche dabei vom ersten Attentat überhaupt, also terroristischen Attentat, wenn man das so nennen möchte, in Monaco. Ende Juni gab es in Monaco quasi den Plot eines Agenten-Thrillers, das kann man wirklich wahrscheinlich auch so sagen, auf den ukrainischen Oligarchen Vadim Jeremolajew wurde ein Sprengstoffattentat verübt, bei dem er, seine Frau und sein Sohn schwer verletzt wurden. Seiner Frau bzw. jedenfalls der Dame, mit der er unterwegs war, wurden die Beine abgerissen. Das war auch auf der Kamera zu sehen. Die Attentäterin floh zurück in die Ukraine und wurde dann in Kiew sehr wahrscheinlich ihren Auftraggebern exekutiert mit mehreren Schüssen in den Hinterkopf. Und einer der Männer gehört dem militärischen Geheimdienst der Ukraine an und der andere dem Inlandsgeheimdienst, also beiden militärischen Geheimdiensten des Landes. Und deswegen behauptet dieser Jeremolajew, der Oligarch, dass die ukrainische Regierung wegen seiner Russlandnähe ihn hinrichten wollte. Da meine Frage dazu, wie beurteilen Sie die ukrainische Führung grundsätzlich bei diesen Attentaten? Ich meine, es wurden ja Attentaten in Russland schon verübt. Es wurden ein Attentat, ich meine, auf Alexander Dugin. Dabei wurde seine Tochter, die Dugin-Tochter, bei einer Autobombe getötet. Das wird wahrscheinlich eher auf ihn gemünzt sein. Wie bewerten Sie diese ganze Situation? Und ich meine, das wäre doch World Headlines, wenn die Russen das gemacht haben, aber jetzt kommt raus, die Ukrainer haben das selbst veranlasst.
Ja, wir haben es, es ist eben nicht so, dass wir es mit der ukrainischen Regierung, dass wir das mit einem demokratischen System nach westlichen Standards zu tun haben. Das ist eine völlig andere Einstellung. Wir könnten da stundenlang drüber reden, was es an sonstigen Vorfällen dieser Art in der Ukraine bereits gegeben hat. Aber das, ich will da nicht spekulieren. Die Dinge, die diese Ereignisse sprechen, einfach für sich. Aber es bedeutet ja, dass die Frage, das ist ja eine der Kernfragen auch für die Zukunft der Ukraine und für mögliche Friedensverhandlungen, nämlich kann die Ukraine in diesem Zustand Mitglied der NATO werden oder auch der Europäischen Union? Ist es wirklich so, dass wir uns ein Land, das solche Dinge betreibt, von der Sprengung der Nord Stream will ich ja gar nicht sprechen, da ganz nebenbei nur, ja, ist das wirklich ist völlig ausgeschlossen. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Und deshalb war ich sehr erstaunt, als ich sah, dass bei dem Vertrag über strategische Partnerschaft auch mit der Ukraine gesagt wurde, wir wollen, das Ziel der Bundesregierung sei, einen Konsens herbeizuführen für die Mitgliedschaft der NATO. Das ist völlig abwegig aus meiner Sicht in der gegenwärtigen Situation und auch für die Zukunft. Es gibt auch ganz andere Gründe noch. Die Ukraine ist nach der Verfassung zur Neutralität verpflichtet. Das schließt das aus. Und es wird auch keinen Konsens in der NATO geben. Und man kann nicht als Land, auch nicht die Ukraine, sagen, wir wollen jetzt Mitglied werden, sondern sie muss von allen Mitgliedstaaten eingeladen werden. Dieser Aspekt ist einer der ganz entscheidenden, auch der charakterisiert, in welchem Zustand sich die Ukraine befindet.
Meine letzte Frage an Sie, Herr General. Das ist auch mal wieder eine einfach der Logik halber. Ich bin mir sicher, viele Leute fragen sich oder stellen sich diese Fragen. Wir sehen ja immer wieder diese unzähligen Videos, wo die Teile des Militärs Menschen von der Straße weggreifen, springen aus ihren Transportern, wilde Schlägereien, prügeln auf die Leute ein, werden oftmals selber von Passanten verprügelt, beim Versuch, Menschen beispielsweise von einer Bushaltestelle wegzureißen in den Transporter rein, um sie dann quasi im Expressformat an die Front zu schicken. Das sehen wir auf der einen Seite und das soll scheinbar der heroische Kampf der Ukraine sein mit dieser unglaublichen Moral. Und wir erinnern uns, die Russen haben eine ganz furchtbare Moral. Das ist alles, da geht es drunter und drüber. Aber gleichzeitig, wie Sie ja selbst gesagt haben, haben die Russen noch überhaupt gar keine Generalmobilmachung gemacht. Also in Russland sind es Freiwillige und in der Ukraine müssen sie zusammengeschlagen werden, weil sie nicht genügend Leute haben für die Front. Also wenn das der heroische Kampf ist und die anderen sind aber nur die Sackfaulen, die aber freiwillig kämpfen, dann ist es doch eine komplette Lüge, die uns hier verkauft wird.
Ja, Sie müssen noch ergänzen dazu, was danach mit diesen Menschen passiert. Sie erhalten im Grunde genommen einen Schnelldurchlauf in der Verteidigung, maximal eine Woche und werden dann an die Front geschickt. Da können Sie sich selbst ausrechnen, wie lange die Überlebensdauer dieser Menschen ist. Also die Begeisterung der Ukrainer für die Verteidigung des Landes ist scheinbar nicht so groß, wie man uns das weismachen will. Ja?
Ja.
Wenn jetzt noch natürlich die ukrainischen Streitkräfte haben ein gewaltiges Personalproblem. Ein gewaltiges Personalproblem. Das wird auch im Westen nicht so richtig verstanden. Das hängt auch mit der russischen Strategie zusammen. Im Westen wird immer sozusagen gemessen, wie viel Quadratkilometer haben die Russen jetzt erobert oder haben sie verloren? Das ist nicht entscheidend, das ist sekundär. Die Russen, sehen Sie vielleicht nur kurz für Ihre Zuschauer. Nach Clausewitz gibt es drei Möglichkeiten, einen militärischen Sieg in einem Krieg zu erringen. Die erste Möglichkeit ist die, dass die Bevölkerung, die eigene Bevölkerung, ihrer Verteidigungstruppe, ihren Streitkräften die Unterstützung entzieht. Die zweite Möglichkeit ist die, dass die Streitkräfte vollkommen von der Versorgung, also Lebensmittel, Treibstoff, Munition, abgeschnitten werden, praktisch ausgetrocknet werden. Und die dritte Möglichkeit ist die, dass die gegnerischen Streitkräfte vernichtet werden. Die Russen sind Clausewitzianer. Und diese dritte Möglichkeit, das ist die, die sie verfolgen. Denn das bedeutet, wenn die gegnerischen Streitkräfte nicht mehr verteidigungsfähig sind und sich sozusagen dann nur noch zurückziehen können, bevor sie völlig vernichtet werden, bevor sie eine katastrophale Niederlage erleiden, dann fällt natürlich dem Angreifer alles das, was er erobern will, sozusagen automatisch zu. Das ist die Situation. Und das bedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte mit diesen großen Verlusten sehr stark ausgedünnt sind und in weiten Bereichen dieser langen Front, die ja weit über 1000 Kilometer lang ist, nur noch eine dünne Verteidigungslinie aufrechterhalten können. In der Zentralregion, also in der Donbass-Region, sieht es noch etwas anders aus, weil da einige befestigte Städte sind. Aber auch die sind in Gefahr von den russischen Streitkräften in den nächsten Wochen oder Monaten eingenommen zu werden. Das ist die Situation. Und die Personalprobleme, die sind ja nicht nur durch die hohen Verluste entstanden der ukrainischen Streitkräfte, sondern auch dadurch, dass sich viele junge Männer sehr früh abgesetzt haben in den Westen, teilweise ja hier auch bei uns sind und ja auch aus dem östlichen Teil viele russischsprachige ukrainische Staatsbürger geflüchtet, nach Russland geflüchtet. Das heißt, die Zahl der Einwohner in der Ukraine ist deutlich heruntergegangen. Und auch das ist ein ganz entscheidender Faktor für die Frage, wie lange kann die Ukraine überhaupt noch durchhalten? Denn der Krieg wird zwar genährt, indem man der Ukraine Geld und Waffen und politische Unterstützung zur Verfügung stellt, aber kämpfen müssen Soldaten letzten Endes. Und das ist der entscheidende Faktor, der entscheiden wird über die Frage, werden die ukrainischen Streitkräfte eine militärische Niederlage erleiden und wann? Und es gibt im Grunde ja nur, das will ich auch mit einem positiven Schlenker noch sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, dies zu verhindern. Denn eine militärische Niederlage der Ukraine würde bedeuten, dass auch die staatliche Souveränität, auch die Zukunft und das Wohlergehen dieses Landes in Gefahr sind. Dass auch ein politischer Zusammenbruch dieses Landes erfolgt. Und die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, Friedensverhandlungen zu führen, die Sicherheitsinteressen beider Seiten in diesen Friedensverhandlungen zu berücksichtigen und diesem Krieg endlich ein Ende zu setzen, bevor diese Niederlage eintritt oder auch bevor dieser Krieg räumlich eskaliert auf Europa. Bevor aus diesem Krieg in der Ukraine ein großer europäischer Krieg um die Ukraine wird.
Herr General, meine letzte Frage, auf die Sie nur ganz kurz antworten, bitte. Es gibt Geostrategen, die sagen, die Ukraine wird als Volk nicht überleben, weil der menschliche Aderlass der Menschen, die gegangen ist, bereits so groß ist, dass die Einwohnerzahl bei unter 20 Millionen liegt und sie quasi keine Wirtschaft mehr haben und das auf Zeit dazu führen wird, dass es die Ukraine gar nicht mehr gibt. Sehen Sie das auch so? Wird die Ukraine überleben oder nicht?
Ja, die Ukraine wird überleben, wenn wir alles dafür tun, dass dieser Krieg nicht in einer katastrophalen Niederlage der Ukraine endet und damit, das ist ja das, was ich angedeutet habe, die Zukunft der Ukraine gefährdet. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist richtig, die Zahl der Bevölkerung ist drastisch nach unten gegangen von 42 Millionen, ich glaube jetzt auf 25 Millionen. Das ist ein enormer Aderlass. Viele von denen, die ins Ausland gegangen sind, werden nicht mehr zurückkehren. Und wird eine Herkulesaufgabe für uns sein, dieses Land wieder aufzubauen und den Menschen, die da noch verblieben sind, eine lebenswerte Zukunft zu geben.
Herzlichen Dank für die klaren Aussagen, Herr General Harald Kujat. Danke sehr.
Alles Gute.